durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Wir setzen die Auslegung zum 2. Thessalonicher Brief des Apostels Paulus fort und erreichen diesmal das 3. und zugleich letzte Kapitel. Paulus setzt sich mit den künftigen Ereignissen auseinander, vor allem mit dem Kommen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Es geht also weiterhin um seine Wiederkunft, und die ist ein ganz zentrales Thema in beiden Thessalonicher Briefen. Blicken wir noch einmal kurz zurück auf das Kapitel 2 im 2. Thessalonicher Brief. Da hat Paulus die Christen aufgefordert, im Wort Gottes gegründet zu sein. Außerdem sprach Paulus davon, dass Gott unsere Herzen tröstet und uns in allem guten Wort und Werk zu stärken gedenkt. Das hat mit der Treue gegenüber der Person des Herrn Jesus Christus zu tun. Des Weiteren hat Paulus in den Versen 13 und 14 von der wunderbaren Position gesprochen, die wir in Christus haben. Wir sind erwählt. Wenn ich diese beiden Verse, die ursprünglich an die Christen in Thessalonich gerichtet waren, direkt auf uns beziehe, dann lauten sie kurz gefasst so: Gott hat uns als Erste zur Seligkeit erwählt in der Heiligung durch den Geist, wozu er uns berufen hat, damit wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Was das bedeutet, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Als Christen sind wir dazu berufen, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen. Das ist wirklich starker Tobak. Es ist aufregend und spannend. Nun, im vor uns liegenden Kapitel 3 sagt Paulus, dass es da eine gewisse Verantwortung gibt, die wir als Gläubige haben. An die Christen in Ephesus hat er das so formuliert: Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Die gleiche Sache legt Paulus nun auch den Christen in Thessalonich ans Herz. Im 2. Thessalonicher Brief, am Anfang von Kapitel 3, äußert er jedoch zunächst folgenden Wunsch: Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Paulus sagt hier, dass das Wort Gottes den Christen ermöglicht, vor dem Angesicht der bösen Welt zu wandeln. Anders ausgedrückt, das Wort Gottes wird einen Christen in seinem Gang festmachen. Der Anfang von Vers 1, weiter, liebe Brüder, er zeigt an, der Apostel kommt allmählich zum Schluss seines Briefes. Sein dringender Wunsch lautet: Betet für uns. Das Gebet ist etwas, worin sich jeder Christ engagieren kann. Ich glaube nicht, dass das Gebet eine Geistesgabe ist, die der eine bekommen hat und der andere nicht, sondern beten ist etwas, das alle Christen tun sollten. Jede Arbeit muss das Gebet hinter sich haben, wenn sie erfolgreich sein soll. Hinter jedem erfolgreichen Evangelisten oder Prediger des Wortes, hinter jedem Lehrer des Wortes, der von Gott eingesetzt wird, stehen Menschen, die für ihn beten. Paulus bittet die Thessalonicher um Gebet, damit, so wörtlich, das Wort des Herrn laufe. Paulus hatte einen wirklich einzigartigen Dienst. Er war Missionar. Er war ein Evangelist, wie wir heute Evangelisten kennen. Eigentlich hat im Neuen Testament das Wort Evangelist die Bedeutung Missionar. Zugleich war er ein Pastor und Lehrer des Wortes. Er füllte alle diese Ämter aus und hat sie auch den Thessalonichern gegenüber wahrgenommen. Er hat sie zum Herrn geführt und sie gelehrt. Und nun handelt er an ihnen als ihr Pastor in seinen Briefen. Er hat sie nicht nur im Wort unterwiesen, sondern er versucht sie zu trösten und ihnen Rat zu geben. Eins der Dinge, die er ihnen ans Herz legt, ist: Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Sie können heute zwar nicht mehr für Paulus beten, aber sie können für solche Leute wie mich beten. Wir wissen ihr Gebet zu schätzen, denn wir möchten, dass das Wort des Herrn, das wir verkündigen, freien Lauf haben kann und von den Menschen gepriesen wird. Das Wort Gottes soll auch heute wieder wertgeschätzt werden. Beten Sie, dass die Menschen das Wort Gottes in ihrem eigenen Leben wertschätzen. Es bestürzt mich und es beunruhigt mich zu sehen, dass selbst diejenigen, die behaupten, dem Wort Gottes zu glauben, ihm so wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen. Bitte beten Sie dafür, dass immer da, wo Menschen sich dazu bekennen, dem Wort Gottes zu glauben, sich auch in das Wort vertiefen, um herauszufinden, was es sagt. Außerdem möchte ich Sie an dieser Stelle ganz persönlich dazu auffordern, für Ihren Pastor zu beten. Lassen Sie es mich ganz behutsam sagen. Ich weiß, was es bedeutet, Pastor zu sein, und ich weiß, wie es ist, als Bibellehrer auf Konferenzen zu sprechen. Ich möchte Ihnen sagen, es ist viel einfacher, auf Konferenzen Vorträge zu halten, als ein Pastor zu sein. Ein Pastor hat eine große Verantwortung, denn, ganz offen gesprochen, er hat mit sehr vielen Leuten zu tun, die schwierig sind. Paulus bittet um Gebet, dass er, so wörtlich in Vers 2, erlöst werde von den falschen und bösen Menschen. Wussten Sie, dass es böse Menschen in der Kirche gibt? Ein Pastor hat es nötig, von solchen Menschen befreit zu werden, damit sie ihn nicht in seiner Arbeit behindern. Die Arbeit eines Evangelisten ist der eines Geburtshelfers vergleichbar. Er bringt das kleine Baby auf die Welt, und das ist natürlich eine beachtliche Aufgabe. Doch dann gibt er das Kleine an den Kinderarzt weiter. Er ist derjenige, der dann dafür sorgt, dass seine Ernährung richtig ist, dass es richtig Bäuerchen macht, dass es seine Impfungen bekommt und so weiter. Der Pastor ist demnach sozusagen der Kinderarzt. Er ist derjenige, der sich mit mürrischen Heiligen und Babychristen beschäftigen muss. Darin besteht durchaus sein Job, und in meinen Gedanken bin ich ganz bei ihm. Wenn ich auf Konferenzen Vorträge halte, treffe ich manchmal auf wirklich wunderbare Pastoren. Und die einzigen Gemeinden, zu denen ich gehen will, sind diejenigen, wo der Pastor das Predigen als eine seiner wichtigsten Aufgaben ansieht, wo der Pastor das Wort Gottes lehrt und für die Angelegenheiten Gottes einsteht. Andererseits wird so jemand auch der Einzige sein, der mich auf seiner Kanzel überhaupt sehen will. Vor kurzem sind meine Frau und ich zu einer solchen Gemeinde gekommen, und später sagte ich zu ihr, was hatten wir diese Woche für einen wunderbaren Einsatz in dieser Kirche. Ich war hier gerade lang genug im Dienst, um zu erkennen, dass diese Leute wunderbar sind, und sie wissen, meinen Dienst zu schätzen. Mir ist jedoch klar, ich habe meinen Besuch bei ihnen beendet, bevor sie mir richtig vertraut wurden. Aber ich habe mit ihnen Freundschaft geschlossen. Auch denke ich, dass ich dem Pastor geholfen habe. Er versicherte mir jedenfalls, dass ich das getan habe. Doch nun ist er derjenige, der dort die Lasten und Belastungen trägt. Er ist derjenige, der seine Probleme damit hat. Ich dagegen konnte mich einfach von ihnen davonmachen. Ich denke, die Arbeit eines Evangelisten oder eines reisenden Bibellehrers, wie es einige gibt, ist im Vergleich zur Arbeit eines Pastors eher leicht. Paulus bat um Gebet, dass er erlöst werde von den falschen und bösen Menschen. Ich finde, dass die Verbreitung des Evangeliums stärker von den Menschen innerhalb der Gemeinde oder Kirche behindert wird als durch irgendetwas anderes. Keine Spirituosenindustrie, keine Schankstube, noch eine Vereinigung von Gangstern hat mich jemals angegriffen und meinen Dienst beeinträchtigt. Jedenfalls ist mir nichts davon bekannt. Aber häufig wurde ich angegriffen von sogenannten Heiligen in den Gemeinden. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in unseren Gemeinden in Wirklichkeit nicht nur die Heiligen, sondern auch die Scheinheiligen und davon eine ganze Menge. Die können einem Pastor harte Zeiten bescheren. Zu schade, dass es uns nicht möglich ist, in Gelassenheit und Ruhe das Wort Gottes zu verkündigen. Am Ende von Vers 2 schreibt Paulus, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Gemeint ist hier nicht irgendein Glaube, sondern der Glaube, wie die Apostel ihn gelehrt haben. Die Gründung der christlichen Gemeinde beruht auf der Lehre, die die Apostel der Gemeinde gegeben haben. Und genau das ist auch das, was wir heutzutage lehren und predigen sollen. Zu diesem Glauben gehört auch die Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi. In einem Adventslied heißt es: Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Es ist eine Sache, an der Wahrheit des Kommens Christi festzuhalten und sein Erscheinen zu lieben. Aber es ist eine andere Sache, sich jener großen Wahrheit auch würdig zu verhalten. Doch genau darauf kommt es dem Apostel Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher an. Wenn wir wirklich sein Erscheinen lieben, werden wir es durch unsere Beziehung zum Wort Gottes und durch unseren Lebenswandel unter Beweis stellen. Ich komme nun zu Vers 3. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das ist etwas Wunderbares. Ich persönlich habe ihn mehrmals im Stich gelassen, aber er, Gott, hat mich nie enttäuscht. Er ist treu, er ist immer treu. Christen sollten sich hartnäckig an diesen kleinen Vers halten. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Christen haben es nötig, gefestigt zu werden. Im Augenblick, so scheint es mir, ist das geistliche Zuhause vieler Christen in Unordnung geraten. Manche Gemeinden sind, geistlich gesehen, geradezu in Auflösung begriffen, und das Leben mancher Christen ebenfalls. Wir müssen gefestigt werden. Doch wie kann man als Christ gefestigt werden? Indem man das Wort Gottes ernst nimmt und es im eigenen Leben Einfluss nehmen lässt. Der Herr handelt an uns durch sein Wort. Das Wort Gottes wird euch vor dem Übel bewahren. Jemand hat einmal gesagt, die Bibel wird sie von der Sünde fernhalten, und die Sünde wird sie von der Bibel fernhalten. Paulus fährt dann fort in Vers 4, Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Es ist den Christen geboten, bestimmte Dinge zu tun, und so gibt es bestimmte Gebote für Christen. Das haben wir bereits im ersten Brief an die Thessalonicher gesehen, wo Paulus allein im 5. Kapitel 22 Gebote nennt. Es gibt nicht nur die 10 Gebote aus dem Alten Testament, sondern noch viele weitere, mit denen es die Christen zu tun haben. Und der Herr Jesus Christus hat ausdrücklich gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und um Christi Gebote geht es dem Apostel Paulus in den beiden Thessalonicher Briefen. Er hat, wie wir eben in Vers 4 unseres Bibeltextes gehört haben, den Christen in Thessalonich gegenüber Vertrauen in dem Herrn. Er überstellt sie dem Herrn im Vertrauen, dass sie die Dinge, die er geboten hat, tun und auch weiterhin tun werden. Er glaubt, dass diese Gemeinde in Thessalonich, die ein wunderbares Aushängeschild für den Glauben ist, weiterhin diese Ausstrahlung haben wird. In Vers 5 bemerkt Paulus dazu, Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Ein Christ soll wandeln in der Liebe Gottes. Er hat sich in der Liebe Gottes fortzubewegen. Und das heißt, wenn Sie heute im Sonnenstrahl seiner Liebe unterwegs sind, wird die Liebe Gottes ausgegossen in Ihr Herz und Sie wissen, dass er Sie liebt. Und Sie können sich die Liebe durch die Kraft des Geistes offenbaren lassen. Denn nur der Geist Gottes kann die Liebe Gottes wirklich zu uns bringen. Die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Sie können von Natur aus nicht jeden Menschen lieben, und ich bin der Meinung, Gott erwartet das auch nicht von uns, ohne dass sein Geist wirkt. Paulus schrieb an die Christen von Philippi, dass unsere Liebe zu beurteilen sein wird. Was bedeutet, dass wir mit der Liebe gegenüber denen, die uns umgeben, sorgsam umgehen sollen. Es gibt Leute, die uns wehtun können, wenn wir es wagen, unsere Arme für sie zu öffnen. Die Formulierung in Vers 5, auf die Geduld Christi, bedeutet nicht, dass sie etwa mit anderen Christen geduldig und ausführlich über das tausendjährige Reich diskutieren sollten, sondern es geht darum, geduldig auf das Kommen Christi zu warten. Was wiederum aber nicht heißt, die Hände einfach in den Schoß zu legen und untätig abzuwarten. Deshalb warnt Paulus in Vers 6 ausdrücklich vor Müßiggang. Er schreibt: Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder. An dieser Formulierung merkt man, dass Paulus nicht um den heißen Brei herumredet. Christen sollen nicht mit denen gemeinsame Sache machen, die unordentlich sind. Dabei geht es nicht um Menschen, die ungepflegte Kleidung tragen oder bei denen mal gründlich das Wohnzimmer aufgeräumt werden müsste, sondern es geht um einen unordentlichen Lebenswandel. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle ist deshalb von Menschen die Rede, Zitat, die ihre Arbeit vernachlässigen und nicht so leben, wie wir es euch gelehrt und aufgetragen haben. Liebe Hörer, ich kenne Christen, die andere dazu ermuntern, ruhig mal mit Nichtchristen in eine Kneipe zu gehen, gemeinsam mit ihnen das eine oder andere Bier zu trinken und ihnen, wenn möglich, etwas von Jesus Christus zu erzählen. Leider weiß ich aber auch von einer jungen Dame, die eine Alkoholikerin wurde durch diese Vorgehensweise. Also, Vorsicht, nicht ohne Grund sagt Paulus in Vers 6 unseres Bibeltextes, dass wir uns zurückziehen sollen von den Unordentlichen. Sicherlich sollen wir ihnen Christus bezeugen, aber wir sollen uns nicht mit ihnen auf ihrem Niveau verbrüdern. Weiter schreibt Paulus in Vers 7, denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt, denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Das Sprichwort sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn Sie nicht aufpassen, liebe Hörer, werden Sie sich womöglich Ihren ungläubigen Zeitgenossen angleichen. Christen sollten deshalb umsichtig sein, mit wem sie Umgang pflegen und mit wem sie eine nähere Verbindung eingehen wollen. Christen leben in dieser Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Deshalb gilt es aufzupassen, inwieweit sie sich auf Menschen einlassen, die, wie der Apostel Paulus es ausdrückt, einen unordentlichen Lebenswandel pflegen. Sich ihnen anzupassen und sich sozusagen mit ihnen zu verbrüdern, das kommt für Paulus überhaupt nicht in Frage. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel werden wir sehen, welche Aussagen Paulus an den Schluss seines zweiten Briefes an die Gemeinde in Thessalonich gestellt hat. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.